Die ausführlichen Handlungen bei der Einsetzung Aarons und seiner Söhne wirken auf den ersten Blick wie fremde Kultpraxis. Doch hinter jedem Ritus steht eine biblische Logik, Gott leitet seinen Dienst so, dass die Gemeinde Christus praktisch anwenden und erleben kann. Die Frage, die sich stellt, ist nicht nur, was diese Opfer historisch bedeuteten, sondern wie ihre theologische Aussage unser heutiges Leben als Dienende in der Gemeinde prägt. Weihe am achten Tag, Priesterschaft in der Auferstehung. Der Bericht beginnt mit einer schlichten, doch gewichtigen Zeitangabe, und es geschah am achten Tag, da rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten Israels. Dieses Datum markiert nicht bloß eine liturgische Frist, es kündigt eine neue Ordnung an, die das Ende der vorausgehenden, natürlichen Dimension signaliert. Die Formulierung verweist auf einen Übergang, bei dem das Amt des Priesters nicht länger aus dem alten, irdischen Leben gespeist wird, sondern aus einer neuen Wirklichkeit, die der Auferstehung zugehört. Der achte Tag bringt sowohl einen neuen Anfang als auch das Ende des Alten mit sich. Als Priester Gottes muss unser Priestertum, unser priesterlicher Dienst, ganz in der Auferstehung verwurzelt sein. Das natürliche Leben, der alte Mensch und das Fleisch haben hier keinen Platz. In der Deutung tritt hervor, Priesterschaft lebt von der Auferstehungskraft Christi. Nicht Status, Herkunft oder Persönliches können begründen den Dienst, sondern die Haltung und Wirklichkeit des wiedergeborenen Lebens. Offenbarung Kapitel 20 Vers 6 unterstreicht diesen Gedanken, wenn es heißt, gesegnet und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat, sie werden Priester Gottes und Christi sein. So wird der achte Tag zum Sinnbild dafür, dass echter Dienst in der Auferstehung wurzelt und nicht in der Vergangenheit des alten Menschen. Es bleibt eine ermutigende Perspektive, der, der als Priester vor Gott steht, ist hineingenommen in eine Auferstehungswirklichkeit, die neues Handeln, neue Beziehungen und neues Leben hervorbringt. Wer diesen Grund annimmt, erlebt Dienst nicht als mühselige Leistung, sondern als Teilnahme an der lebendigen Gegenwart dessen, der auferstanden ist und regiert, das schenkt Mut und neue Gelassenheit in der Nachfolge. Und es geschah am achten Tag, da rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten Israels. Gesegnet und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und werden mit ihm 1000 Jahre lang regieren. Die Weihe am achten Tag lädt dazu ein, die Identität des priesterlichen Lebens nicht länger aus dem Vergangenen zu lesen, sondern aus dem, was durch die Auferstehung geschenkt ist. Daraus folgen ein anderes Selbstverständnis und eine andere Quelle für den Dienst, nicht das eigene, sondern das erweckte Leben Christi. Inmitten von Schwäche und Unvollkommenheit bleibt die Zusage, dass die Auferstehung die tragfähige Grundlage ist, auf der das priesterliche Zeugnis wächst und segensreich wird. Sünd und Brandopfer, Versöhnung und absolute Hingabe. Die Reihenfolge der Opfer in der Weihe ist aufschlussreich, Aaron wird aufgefordert, zuerst das Sündopfer und dann das Brandopfer darzubringen. Aarons Darbringung des Sündopfers und des Brandopfers weist außerdem darauf hin, dass Aaron ein Sinnbild Christi ist, Christus bringt sich selbst als Sündopfer zur Erlösung des Volkes Gottes und als Brandopfer dar, damit das Volk Gottes für Gott zur Genugtuung wird. Das Wort führt uns zu einem klaren theologischen Befund, Versöhnung geht der Hingabe voraus. Und Mose sagte zu Aaron, tritt an den Altar und opfere dein Sündopfer und dein Brandopfer und erwirke Sühnung für dich und für das Volk. Die Sündenvergebung stellt die Lage vor Gott wieder her, das anschließende Brandopfer markiert die Bereitschaft zur völligen Hingabe zur Genugtuung Gottes. Die alte Wahrnehmung, man sei zuerst bereit zu dienen und dann gereinigt, wird hier umgekehrt, echtes Dienen hat die Reinigung als Voraussetzung. In biblischer Perspektive ist Aaron zugleich Typus Christi, Christus ist das Sündopfer, das unsere Schuld trägt, und zugleich das Brandopfer, das sich ganz für den Vater hingibt. Das wird durch den schärferen Ton der Schriften ergänzt, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen, und doch offenbart das Evangelium, wie Gott durch Christus Sühnung und Rechtfertigung gewährt. Diese doppelte Wirklichkeit, erlöst sein und für Gott hingegeben sein, prägt die Legitimität und die Tiefe jeder priesterlichen Berufung. Am Schluss dieses Blicks steht eine befreiende Einsicht, wer im Dienst auf Gottes Seite stehen will, muss nicht mit einer perfekten Leistung beginnen, sondern mit einer geklärten Lage vor Gott und einer inneren Hingabe, die nicht aus Eigennutz entspringt. Aus dieser Zuversicht erwächst die Kraft, den Dienst in Wahrheit und Demut zu leben. Und Mose sagte zu Aaron, tritt an den Altar und opfere dein Sündopfer und dein Brandopfer und erwirke Sühnung für dich und für das Volk. Opfere die Opfergabe des Volkes und tue Sühnung für sie, ganz wie der Herr geboten hat. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Die Abfolge von Sühnung und Hingabe erinnert daran, dass geistliche Wirksamkeit an einer inneren Wahrheit festgemacht ist, Erlösung schafft die Freiheit und Hingabe macht diese Freiheit fruchtbar. Die Vorstellung, beides zugleich in sich zu tragen, mildert das Ringen mit Unzulänglichkeit und öffnet den Blick für das Geschenk, das Christus als Sündopfer und als Brandopfer ist. So wird Dienst weniger Aufgabe als Fortsetzung seiner erlösten und hingegebenen Gegenwart. Morgendliche Anwendung, Speisopfer und der Weg in den Frieden. Nachdem der Hohepriester für sich und das Volk gehandelt hat, tritt das Speisopfer als Zeichen einer anderen Dimension in den Vordergrund, der Nahrung und Gemeinschaft. Und er brachte das Speisopfer herzu und füllte seine Hand davon und ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen außer dem Morgenbrandopfer. Das Speisopfer ist weniger ein juristischer Akt als ein Bild für alltägliche Zuwendung, das Teilen dessen, was nährt. Das bedeutet, dass Christus sich für uns darbrachte, als unser Sündopfer, um unsere Sünde zu tragen, als unser Brandopfer, um Gott zufriedenzustellen, und als unser Speisopfer, um zugleich Gottes Speise und unsere Nahrung zu sein. Jeden Morgen sollten wir Christus als diese drei Opfer annehmen und beten, Herr, für diesen neuen Tag nehme ich dich als mein Sündopfer, Brandopfer und Speisopfer an, damit ich durch dich, mit dir und in dir lebe und dich sogar zur Befriedigung Gottes lebe. In der theologischen Auslegung wird das Speisopfer zum Bild Christi als unserer täglichen Speise. Er ist nicht allein die Grundlage unserer Rechtfertigung, sondern zugleich das tägliche Leben, das uns durchzieht. Wenn die Wirklichkeit des priesterlichen Handelns zur Speise wird, dann ist Gemeindeleben nicht nur Rechtfertigung, sondern Erfahrung und Genuss des Lebens Christi. Auf dieser Grundlage breitet sich das Friedensopfer aus, und die Gemeinschaft mit Gott wird zur Quelle von Frieden und Freude. Die Erwähnung, dass heute der Herr euch erscheinen werde, erinnert daran, dass solche Nahrung Begegnung mit Gottes Gegenwart bedeutet. Solch eine Praxis nährt Geduld und Tiefe, die Nahrung Christi wirkt zunehmend in die inneren Räume des Lebens hinein und lässt eine Friedenswirklichkeit entstehen, die über bloße Übereinkunft hinausgeht. Dies öffnet den Blick für eine Gemeinde, die nicht zuerst organisiert wird, sondern antwortet auf die Gnade, die jeden Morgen als Nahrung gereicht wird. Und er brachte das Speisopfer herzu und füllte seine Hand davon und ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen außer dem Morgenbrandopfer. Und einen Stier und einen Widder für das Heilsopfer, um sie vor dem Herrn zu opfern, und ein Speisopfer, mit Öl gemengt, denn heute wird der Herr euch erscheinen. Die Bilder von Opfer und Speise führen zu einer Hoffnung, die Alltag und Heiligkeit verbindet. Gott lädt nicht nur zu Rechtfertigung, sondern zu teilhafter Gemeinschaft und Genuss des Lebens in Christus. In diesem Sinn ist geistliches Wachstum kein abstraktes Ziel, sondern ein Eingebettetsein in eine Nahrung, die Frieden schafft und Beziehungen vertieft. Die Einladung besteht darin, die Wirklichkeit dieser Mahlzeit zu bedenken und sich von ihrer nährenden Wirkung formen zu lassen. Herr, danke, dass du dich als unser Sündopfer, als Brandopfer und als unsere tägliche Speise gegeben hast. Hilf uns, in der Auferstehungswirklichkeit zu stehen, damit unser Dienst aus dem Geist und nicht aus dem natürlichen Menschen kommt, und schenke uns dein friedvolles Beisammensein als Gemeinde, damit wir deine Gegenwart erfassen und aus ihr leben dürfen. Amen.